Ja, schönen guten Morgen, auch von mir. Es ist immer wieder erfreulich, Gottesdienste zu feiern. Wir geben uns Mühe, diese Gottesdienste zu gestalten. Musiker und Sänger üben im Voraus, die Techniker prüfen und stellen all die Geräte richtig ein. Man kann die besten Tonspezialisten und die besten Stimmen hinzurufen. Aber Gottes Zuneigung und seine Gunst gegenüber einem bestimmten Ort, das können wir nicht beeinflussen. Ich hatte mal in einem Bericht gehört, wie das Salböl gefertigt wird. Natürlich aus Oliven, aber die werden nicht einfach so unter die Presse gelegt und dann zusammengequetscht und das Öl, das darunter fließt, wird gesammelt. Es wird in ein Netz gesammelt, wird aufgehängt und unterm eigenen Gewicht das, was runtertropft, das, was darunter kommt, ohne zusätzlichen Druck, ohne jeglichen Druck, freiwillig fließt. Das wird als das wahre Salböl betrachtet und man sagt, das ist das einzige Öl, was ein Priester vor dem Angesicht Gottes nutzen kann. Und bei der Gelegenheit ging mir so durch den Kopf, wenn wir Druck in unserem Leben verspüren, dann rennen wir zu Gott und unter diesem Druck ein Gelübde oder ein Versprechen abzulegen. Aber es ist völlig anders, wenn eine Person aus freiem Willen öffentlich oder vielleicht auch im Stillen so ein Bekenntnis ausspricht: Ich liebe dich, Herr, ich schätze dich und ich bekenne mich, Herr. Ich bekenne mich zu dir und so jeden Tag aufs Neue. An kleinen und an allen großen Wegkreuzungen unseres Lebens. Wenn wir unsere Frau gerne haben, ich hoffe nicht, dass sie unter Druck ihr sagen müsst: Schatz, ich liebe dich. Ihr macht es freiwillig, hoffe ich. Und das, was ihr ausspricht, dass es dann auch stimmt. Ja, welche Bilder würden euch einfallen, wenn ihr über den Propheten Elia den Namen hört oder darüber nachdenken sollt? Die meisten denken dann an den Berg Karmel und an die Propheten des Baals, an die Witwe und die nicht endenden Öl- und Mehlvorräte. Das ist eigentlich das, woran wir uns vorwiegend über biblische Größen erinnern. Aber solche Abschnitte auch im Leben dieser Größen, dieser Menschen sind nicht alles. Was ist mit der Angst Elias und seine Resignation, wo er nicht mehr leben wollte, sondern er sterben will? Ich glaube, bei wenigen bleiben solche Momente als wichtiges Merkmal hängen. Und bei all den Problemen bleiben diese Menschen doch, die eine Berufung, eine Mission und die Stimme Gottes, auf die ausgerichtet waren. Das ist, was Gott wirklich will und die Menschen vermitteln möchte. Und Gott sucht auch nach Wegen, es den Menschen mitzuteilen. Und das Beste, was uns natürlich passieren kann, ist, wenn wir den Geist Gottes erkennen können. Und das ist das Wertvollste, was uns passieren kann. Denn ich finde das, Denn die wirklichen Wendepunkte im Leben eines Menschen, die stehen nicht vorwiegend in dem Zusammenhang, wie viel ich mit Gott rede oder spreche, wie hartnäckig ich bin, wie laut oder wie oft ich es tue, sondern es kommt darauf an, wenn Gott es für notwendig hält, mit meinem Herzen zu sprechen. Und deshalb wartet Gott darauf, dass ich ausgereift bin. Ich denke, das Kind im Leib einer Mutter muss auch erst reifen, bevor es zur Welt kommt. Und was ist mit der Frühgeburt? Kann es früher geboren werden? Natürlich, das kann es. Es entstehen vielleicht gewisse Komplikationen, aber es ist durchaus möglich. Und oft sprechen wir dann von einem sonderbaren Geschenk. Ich möchte lesen den Text für die heutige Predigt. Und der steht im Matthäus Evangelium 13, Vers 44. Ich lese es nach der Übersetzung Neues Leben. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld vergraben hat, verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz zu erwerben. Als Kind war ich ziemlich fasziniert und von den Piratengeschichten. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch jemanden, der sowas interessiert hat. Und da kommt es gerade, versteckte Schätze, Schatzkarten und abenteuerliche Suchen. Ich fand das so fesselnd und spannend. Gott hat auch viele Schätze für uns bereit. Liebe, Glaube, Hoffnung, Vergebung, das Wort Gottes, Frieden, Gemeinschaft und Erkenntnis seiner Herrlichkeit in Jesus Christus. Ich möchte heute über drei große Geschenke oder Schätze, die Gott der Menschheit gegeben hat oder geschenkt hat, sprechen. Und ich denke, die drei sind die größten Schätze. Ich kann mich auch irren. Das sind die größten Schätze, die Gott den Menschen anbietet. Der erste Schatz ist das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Der Verfasser des Hebräerbriefes sagte ungefähr Folgendes: Wer erachtet das Blut des Bundes, durch das es geheiligt wurde, nicht als heilig? Die Schrift nennt das Blut Jesu als Mittel zur Heiligung und der Trennung des Menschen von allem, was schmutzig und verdorben ist. Das den Menschen Gott würdig macht, den Menschen das Recht und die Kühnheit, in die Gegenwart Gottes zu treten, gibt. Die Bibel, der Verfasser des Hebräerbriefes, nennt es heilig und warnt, wenn man es plötzlich nicht mehr als heilig betrachtet. Denn nämlich dann gibt es kein Sühneopfer mehr. Wenn du das einzige Opfer, das Gott annimmt, aufgehört hast, als Opfer und heilig zu betrachten, dann ist jede Chance, Gott nahe zu kommen, bei Gott zu bleiben oder bei ihm zu sein, verloren. Das Blut Jesu Christi. Es steht viel darüber geschrieben. Aber ich möchte euch an eine Geschichte erinnern aus dem 1. Mose. Ich glaube, die Geschichte ist ziemlich bekannt. Das ist das erste symbolische Bild, das direkt auf das Blut des Lammes Gottes, Jesus Christus, hinweist. Gott hat durch Mose das Volk in Ägypten informiert. Diese Nachricht, sie war kein Geheimnis, keine Art von Geheimbotschaft nur für das Volk Israel, nur für das jüdische Volk. Nein, es heißt, Mose hat es öffentlich, er hat öffentlich über seine Bedingungen gesprochen. Das heißt, die Bedingungen, die Gott über ihn dem Pharao weitergegeben hat. Und es steht geschrieben, es ist auch geschrieben, dass Ägypten von vielen Völkern und anderen Stämmen bewohnt wurde. Im Prinzip konnte jeder, vom Pharao bis hin zu irgendeinem Sklaven irgendwo im Keller, daran glauben. Und übrigens, es wird auch erwähnt, dass neben Israel auch Menschen aus anderen Völkern ausgezogen waren aus Ägypten. Nicht nur Juden, sie verehrten einfach, sie glaubten Mose und sie verstanden, dass da etwas Wichtiges passiert. Und darum denke ich, wird die Welt auch grundsätzlich nicht nach Rasse, nicht nach Nationalität und Alter oder Geschlecht unterteilt, wird einfach unterteilt aus gläubig und nicht gläubig. So zumindest lesen wir, Jesus hat es in seinem Gleichnis gesagt, dass alle Völker werden vor Gott stehen und er wird sie teilen, links und rechts, Schafe und Böcke. Und Gott hatte über Mose übermittelt: Heute werde ich durch das Land Ägypten ziehen und jeden Erstgeborenen im Land vernichten. Ich habe schon so oft gehört, manche meinen, ach, wie grausam doch euer Gott, der so Gott der Liebe ist. Man hat schon so oft solche Aussagen gehört. Aber wenige sehen Gott als den Retter. Und ich glaube, da liegt schon darin der Schlüsselpunkt. Da ist ein Lamm und da ist auch der Gehorsam eines jeden einzelnen Menschen, der darauf hört, was Gott sagt und danach handelt. Also ein Engel wird durch Ägypten gehen und wird jeden Erstgeborenen im Land töten, von Mensch bis zu Tier. Gott sagt, ich werde in Ägypten das Gericht vollstrecken. Ich bin der Herr und das würde man heute sagen, das ist meine Signatur. Ich rede nicht ins Leere, ich rede nicht gegen den Wind und ich habe euch gewarnt. Und das Blut wird das Zeichen sein an dem Haus, wo du bist. Man soll es als Zeichen achten. Und dieses Zeichen ist nicht deine Anständigkeit, nicht dein Gebetsleben und auch nicht, dass du in x-ter Generation vielleicht gläubig bist. Natürlich gibt es Menschen, die mehr oder weniger anständig sind, Leute, die mehr beten oder weniger. All diese Faktoren spielen überhaupt keine Rolle. Wichtig ist das Blut als Zeichen an den Häusern. Und Gott hat auch über Mose übermittelt, wie es geschehen soll. Das Familienoberhaupt muss dem Lamm, das nicht einmal vielleicht versteht, warum das so mit ihm umgeht, muss es schlachten. Und das Blut sammeln in ein Gefäß. Dann ein Kraut namens Hyssop nehmen. Und das muss schnell gehen, weil das Blut hat die Eigenschaft, schnell zu gerinnen. Man muss fertig sein, gekleidet, reisefertig sein. Mit diesem Blut müssen die Querstangen und die Pfosten des Haupteingangs deiner Familie auch angestrichen werden. Und wenn der Engel vorbeigeht, achtet er in dieser Nacht nur auf dieses Zeichen. Es ist ein Sinnbild, das auf das Opfer Jesus hinweist. Und es ist, glaube ich, traurig, dass manche das nicht glauben können. Und in der Bibel steht, der nicht glaubt, der ist bereit, verurteilt. Warum? Weil er nicht an den einzigen Sohn Gottes glaubte. Der Ungläubige, so schreibt der Apostel Johannes, stellt Gott als Lügner dar. Wie oft hört man das? Ach, in der Kirche, da wird gelogen, ihr lügt ja alle. Wie schade, Gott bietet ein Geschenk des ewigen Lebens an und der Mensch glaubt nicht daran. Als wir vor einigen Jahren in der Georgstraße waren und ein Grillwürstchen verteilt haben an die Leute, damals hieß es, Mutter, Gott, tut uns was Gutes, wir wollen euch was Gutes tun. Wir haben die Würstchen an der Georgstraße da gegrillt und den Menschen einfach, die vorbeigingen, angeboten. Man musste sehen, was für verwunderte Augen da waren. Die Leute guckten die an und fragten, ist vielleicht das Fleisch schon Datum abgelaufen? Wieso wird hier so einfach so verschenkt, weitergegeben? Und ich muss gestehen, wir sind alle so gestrickt, dass wir etwas zwischen den Zeilen zu lesen versuchen. Wir unterstellen eine Art von Gegenseitigkeit. Es muss doch einen logischen Sinn geben, deshalb lehnen wir ab und sind voller Misstrauen. Und darum fällt es uns nicht leicht, an Gottes Liebe zu glauben. Und wir tun uns mit der Vergebung und mit dem Blut Jesu Christi schwer. Wie oft hört man von Menschen, die Vergebung suchen? Gott wird mir nicht mehr vergeben. Oder Gott kann mir nicht vergeben. Oder Gott kann doch nicht endlos vergeben. Das ist, könnte man sagen, ein Angriff auf die absolut und perfekte Liebe. Gott bietet uns aufrichtig Vergebung an, seine Liebe. Und ich bin überzeugt davon, dass es gefährlicher ist, an Gottes Vergebung nicht zu glauben, als in eine Sünde zu fallen. Denn wir werden auf die eine oder andere Weise immer schuldig und in Sünde fallen. Mehr oder weniger, aber um dann aufzustehen. Und braucht man den Glauben, dass Gottes Liebe sich nicht verändert hat. Seine Liebe, seine Haltung uns gegenüber, seine Auserwählung, so wie es, denke ich, Petrus ergehen könnte, ja, so dir gegenüber, du Petrus, hat sich meine Einstellung nicht geändert. Es scheint dir, als wäre alles aus. Du Petrus, bist im entscheidenden Augenblick, wo der liebste Mensch stand vor Kaiphas und geschlagen wurde. Und du konntest nicht nur für ihn nicht eintreten, du konntest gar nicht bekennen, dass du ihn kennst. Was für ein Zusammenbruch. Noch ein paar Wochen vorher sagte Jesus Petrus, du bist ein Fels, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde gründen oder bauen. Die Jünger waren es gewohnt, Jesus zu glauben. Aber hier passiert etwas Schreckliches und deshalb betete Jesus davor, nicht, dass Petrus treu und standhaft bleibt. Jesus sagte, ich habe Petrus für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Damit, wenn wir uns später am Ufer treffen und du dir sicher sein kannst, dass ich meine Wahl und meine Entscheidung nicht überdacht habe in Bezug auf dich. Ich habe sie nicht geändert. Und ich glaube, hier dieser Glaube erforderlich. Man kann daran glauben oder daran nicht zurechtkommen und aufhören zu glauben. Gott hat den Menschen in Jesus ein großes Geschenk gemacht. Und doch gibt es Menschen, leider auch in Gemeinden, die es sich schwer tun damit oder nicht vollständig glauben, nicht vertrauen. Das Wort Misstrauen klingt für mich wie gegessen, aber nicht zu Ende gegessen, nicht aufgegessen. Geschlafen, aber nicht ausgeschlafen, nicht zu Ende gebracht. Ich habe geglaubt, aber nicht vertraut. Etwas Überraschendes ist mir in Bezug auf den Glauben und Vergebung der Sünden aufgefallen. Obwohl man ja schon oft genug in der Bibel liest, in den Evangelien gibt es eine ganze Reihe von Menschen, mit denen Jesus damals die Sünde vergeben hat, obwohl sie gar nicht um Vergebung gebetet haben. Klingt seltsam, ne? Da heißt es, eine Sünderin, die kam und weinte. Übrigens, sie stand am Fußende. Sie hatte nicht einmal den Mut, nach vorne zu gehen und Jesus in die Augen zu schauen, ins Gesicht anzusehen. Sie kniete sich hin und wusch seine Füße mit ihren Tränen. Sie bat nicht um Vergebung. Darüber wird nichts gesagt in der Bibel. Aber er sagte zu ihr, viele ihrer Sünden sind ihr vergeben. Der Gelähmte, der von vier Freunden gebracht wurde zum Haus, wo Jesus drin war, sie zerlegten das Dach, setzten ihn runter vor die Füße Jesu. Die kamen mit ganz anderen Wünschen, sage ich erstmal so, die suchen nach Heilung. Und plötzlich sagt Jesus, seine Sünden sind vergeben. Derselbe Petrus, von dem wir gerade gesprochen haben. Könnt ihr euch an den Moment in den Evangelien erinnern, wo Petrus sich in die Brust schlägt, weinend Reue tut, seine Feigheit und Verleugnung zugibt und um Gnade bittet? Das ist einfach nicht da. Aber Jesus sieht Petrus in die Augen und die einzige Frage, die er hat, Petrus, hast du mich lieb? Ja, Jesus wusste, dass Petrus ihn lieb hat. Und Petrus, ich glaube, der wusste auch, dass Jesus ihn lieb hat. Interessant, und ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Wir sind das gewohnt, nach einem so gewissen Protokoll oder einem Muster zu handeln. Das heißt, eine Person, die kommt, hört die gute Nachricht, bekennt ihre Sündhaftigkeit, spricht ein Gebet der Buße und bekennt ihre Sünden. Und dann aufgrund dessen gratulieren wir laut im Protokoll, sage ich jetzt mal so, dieser Person. Das stimmt. Das ist wirklich in Ordnung. Wie denn sonst? Aber so wie Jesus behandelt hatte die Leute, es scheint nicht nach diesem Muster zu laufen. Wie kann man das erklären? Und ich denke, das ist ganz einfach. Jesus sieht das Herz eines Menschen. Er sieht, dass diese Seele schon so müde und erschöpft ist. Und die Frage ist hier nicht, was ein Mensch mit den Lippen bekennt, was er ausspricht, eher was diese Person in ihrem Herzen fühlt. Und darum weiß Gott, der das Herz sieht, was wirklich in so einem Herzen vorgeht. Jesus hat dafür sein Blut vergossen. Wir Gläubige, die in einer Gemeinde aufgewachsen sind oder schon längere Zeit dazu gehören, finde ich, gibt es eine Gefahr, die Gefahr der Selbstgerechtigkeit. Ich bin in einem Haus im Glauben erzogen worden, Jesus habe ich nicht verraten und habe wie der Jüngling die Gebote beachtet. Und irgendwo darunter, unbewusst vielleicht, schleicht sich diese Erwartung von Gegenseitigkeit von Seiten Gottes. Wie bei dem Pharisäer im Tempel. Ich bin nicht wie die anderen Menschen. Ich bin nicht wie der, der neben mir steht. Und das, was er als Gründe bringt, stimmt auch. Er hat nicht gelogen. Er sagte die Wahrheit, weil er es getan hat. Aber warum ist dann ein vermeintlich schlechterer Mensch gerechtfertigter als ein guter Mensch nach Hause gegangen? Warum ist das bei Gott so? Weil es diesen schmalen Grat zwischen einem wirklich anständigen, rechtschaffenen Leben für Gott und der Berechnung, dass Gott jetzt als Gegenleistung etwas tun muss. Jetzt kommt das mit in Israel. Ich erinnere mich an unseren Besuch in Israel am Samstag. Die Menschen sind unterwegs zur Synagoge oder zur Klagemauer. An den Händen halten sie ihre Kinder, gehen mit ihnen zusammen, mit denen sie dann in den Nebenräumen die Schriftrollen stundenlang lesen und meditieren. Wir sind bemüht, das Gesetz und die Schriften, die sie wirklich aufrichtig lieb haben, die versuchen sie zu erfüllen, um Gerechtigkeit zu gelangen. In Römerbrief sagt Paulus, Heiden, die eine Vielzahl an Gottheiten verehrten, glaubten und wurden durch den Glauben von Gott gerecht gesprochen. Und das Volk Israel, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, hat das Ziel verfehlt, weil es nicht aus dem Glauben an Christus, sondern aus Werken geschah. Der Begriff Gerechtigkeit bedeutet vor Gott höchstpersönlich Recht zu haben, ganz rein dazustehen, keine Schuld, keine Schuldgefühle, keine Spur von Schuld. Wie können wir solchen Wagemut finden oder wo? Wie erreiche ich das bei so vielen Fehlern und Unzulänglichkeiten? Paulus schreibt, dass es Gott gefallen hat, in Jesus Christus durch das Blut des Kreuzes alles, was auf der Erde und im Himmel lebt, zu versöhnen. Ich hatte das Bild schon mal verwendet, erwähnt. Du nimmst die beiden Enden einer getrennten Leitung. Das lässt mich nicht los. Du verstehst, dass der Strom durch dich fließen wird, wenn du das tust. Diese Aktion bedeutet deinen Tod. An einem Kabelende kann ich mich ruhig halten, passiert nichts. Ungefährdet. Aber nicht an zwei, weil dann der Strom hindurchfließt. Jesus hielt mit einer Hand an seinem Vater, an der Vollkommenheit, an dem Wesen der Heiligkeit, dem Licht und Gerechtigkeit in jeder Hinsicht. Ja, und das andere Ende bin ich. Verdorben, aussätzig, wie man es nennen mag, ohne Aussicht mit Gott versöhnt zu werden, mit ihm einen Bund einzugehen oder bei ihm zu bleiben. Ohne Chance. Darum hat Jesus, um alles im Himmel und auf der Erde zu versöhnen, es getan. Er wusste, worauf er sich einließ. Und dann nahm er die Hand seines Vaters und mit der anderen Hand ergriff er meine. Und in dem Moment trifft sich in ihm die Sündhaftigkeit aller Menschheit und die Heiligkeit des Vaters. Ja, es brennt einen aus. Und deswegen ist es das einzige Argument, das Gott akzeptiert. Es ist unmöglich, das nicht zu akzeptieren, weil Jesus das Lamm war, das schon vor der Welterschaffung erwähnt wurde. Die Welt hat es noch nicht gegeben. Nicht nur keine Menschen, sondern die Welt war noch nicht da. Ich habe mir so gesagt, wenn du sicher wüsstest, sagen wir so 2030, irgendwann im Januar oder Februar, musst du einen schmerzvollen Tod sterben. Ich denke, die verbliebenen Jahre würden keine Freude zulassen. Jesus wusste, dass er am 14. Monat Nisan sterben musste, denn an diesem Tag wurde das Passahlamm geschlachtet. Und trotz diesem Wissen entscheidet Jesus sich, all das zu vollbringen. Das zeigt, wie viele Menschen ihm und seinen Vater bedeuten. Er gibt den Menschen freien Willen, Wissen, dass wir schwach sind, dass die Versuchung uns schwer zu schaffen machen wird. Ich würde so gerne mit einer schwangeren Frau vergleichen. Ich bin keine Frau und war noch nie schwanger. Aber ich kann mir das ungefähr so runterbrechen, sage ich jetzt mal so. Er handelt wie eine Frau, die schwanger wird und versteht, welche Geburtsschmerzen und Wehen sie durchmachen muss, wenn es soweit ist. Und doch geht eine Frau diesem Tag mit Zuversicht entgegen. Denn die Liebe zu ihrem Kind, das sie in sich trägt, übersteigt um viele Male die Angst vor dem Schmerz und all dem, was sie erwartet. Und darum sehe ich Jesus nicht als an das Kreuz gedrängt, gezwungen worden. Jesus selbst sagte, ich wünschte mir sehr, dieses Feuer wäre schon entfacht worden. Er geht und er weiß, dass es große Auswirkungen haben wird für die Generation von Menschen. Nicht nur für die Zukunft, sondern auch in der Vergangenheit. Wenn man das nicht als etwas Heiliges betrachtet, dann weiß ich nicht, welche Chancen nach einem bleiben können. Und der zweite Schatz, den Gott den Menschen gegeben hat, Es ist die Bibel. Mag sein, vielleicht klingt es banal und abgedroschen. Es ist doch nur ein Buch. Scheint ein Buch zu sein, nur. Es sind 66 Bücher, die von völlig verschiedenen Menschen geschrieben worden sind. Und viele, und die kannten sich eigentlich gar nicht. Sie lebten in verschiedenen Zeiten, verschiedenen Kontinenten, circa 1,5 Tausend Jahre voneinander entfernt. Und was gibt es dann so Wertvolles in der Bibel? Und warum glaube ich, dass die Bibel ein großartiges Geschenk Gottes ist? Wenn wir keine Orientierungspunkte in dieser weiten Welt der Philosophie hätten, würden wir uns hoffnungslos verirren. Und unter all den Erfahrungen verschiedener spirituellen Deutungen, Bewegungen und Akzente, alles was wir vorfinden, würden wir untergehen. Es ist unmöglich, ohne große Hilfe durchzukommen, durchzusteigen. Und wir brauchen eine mächtige, absolut autoritäre Quelle. Und die, für die halte ich die Bibel. Auf die kann ich mich beziehen. Es gibt in der Bibel viele Behauptungen von den Menschen, die nicht von Gott, von Menschen und nicht von Gott stammen. Es gibt viele Texte, die in der Ich-Form sind, und das sind Texte, die von Gott persönlich gesprochen wurden. Die stehen überhaupt für mich nicht zur Diskussion oder zur Debatte. Für mich sind sie die Wahrheit. Und es gibt aber auch eine Vielzahl von Texten in der Bibel, die nicht in der Ich-Form gesprochen worden sind. Die Autoren der Texte sind David, Mose, Salomo, Amos und. Aber wir beziehen uns auf sie und vertrauen ihnen, weil diese Leute das besondere Privileg hatten, in der Gegenwart Gottes zu sein. Sie konnten Gott erfahren, eine besondere Beziehung zu ihm haben. Sie durften in der Gegenwart Gottes das Leben bewerten und auch Schlüsse ziehen. Und diese Menschen haben die Verantwortung auf sich genommen, sehr genaue Aussagen und Formulierungen zu machen. Und wir verlassen uns heute in unserem Leben darauf, als auf eine absolute Autorität. Ich vertraue Davids Aussagen, ich vertraue den Aussagen der Apostel. Ja, nicht alle klangen wie im Auftrag Gottes. Petrus betrifft das Haus von Cornelius und findet ein Bild, wie der Heilige Geist dort auf die Menschen herabkommt. Er sieht diese Menschen zum ersten Mal. Das sind überhaupt keine Juden. Sowas kann ein Mensch nicht nachmachen. Es ist Gottes Zuwendung, seine Gunst. Wie ich es schon am Anfang gesagt habe, es gibt Dinge, die du nicht schmieden selber kannst, die souverän nur von Gott abhängen. Und Petrus sieht, dass der Heilige Geist auf diesen Ort und diese Menschen herabkommt. Aber genau diese Menschen haben doch die Juden, ich finde es ziemlich verächtlich, als Unbeschnittene bezeichnet. Das heißt, Menschen zweiter Wahl. Und Petrus, auf dem der Heilige Geist ruht, der Jesus und Gott gut kennt, erstaunt über das, was er sieht. Und das Erstaunen spricht davon, das bedeutet, dass er weitere Entdeckung gemacht hat. Wahrlich, ich erkenne, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Das heißt, es ist für ihn auch eine Überraschung. Man möchte förmlich fragen, Petrus, meinst du das ernst? Wusstest du nicht, dass Gott keine Ansicht der Person hat, ist das wirklich für dich eine Überraschung? Ich gehe davon aus, er würde dann sagen, nee, schon, ich wusste, dass Gott keine Partei ergreift, aber ich ahnte es nicht, dass es in solchen Ausmaß ist. Diese Entdeckungen, Beobachtungen und Schlussfolgerungen und Aussagen, die solche Menschen in den Schriften hinterlassen haben, ich vertraue ihnen. Deshalb vergleiche ich auch meine Erfahrungen und Schlussfolgerungen mit den biblischen Texten. Deswegen ist die Bibel nicht nur das, was man lesen sollte, müsste. Die Bibel ist, würde ich sagen, wie ein Kompass. Es gibt ein weiteres wichtiges Ereignis in der Bibel. Als das jüdische Volk aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrte, stand Esra auf der Anhöhe und las deutlich aus dem Buch der Gesetze Gottes. Sie haben die Gesetze Gottes abschnittweise vorgelesen und erklärt. So dass man das Vorgelesene verstehen konnte. Im 1. Timotheusbrief schreibt Paulus: Achte sorgfältig auf dich selbst und auf die Lehre, bleib der Wahrheit treu und Gott wird dich und alle, die dich hören, retten. Das hat eine große Auswirkung. Und schon damals bestand die Gefahr, vor der Paulus warnt: Wir werden versucht, die Wahrheiten der Schriften sich so zurechtzulegen, wie es uns in die Situation besser passt. Und das große Geschenk, das dritte Geschenk, das Gott den Menschen gegeben hat, ist der Heilige Geist. Jesus sagte den Jüngern: Es ist besser für euch, wenn ich gehe. An der Stelle der Jünger würde ich auch fragen: Was kann noch? Wie soll ich das verstehen? Was kann noch Besseres sein? Es ist doch schon bereits der Höhepunkt unseres Glücks. Meister, du bist mitten unter uns, du bist mit uns im Boot, in Alltagssituationen, selbst vor dem Tod hast du keine Angst. Du erweckst Menschen, die gestorben sind, von denen bereits schon der Geruch ausgeht. Was könnte noch besser sein? Aber wenn Jesus das sagt, bedeutet das, dass er etwas Besseres darin sieht. Und darum bittet er den Vater beim Verlassen der Welt, den Heiligen Geist zu senden. Und der Heilige Geist kommt und nimmt in den Herzen der Gläubigen Platz. Ich glaube, dass wir im Vergleich zu den Heiligen und den Propheten in einer besseren Zeit leben. Zugegeben, die Geschichten in der Bibel klingen manchmal verlockend, um es mit einem Auge oder vielleicht mit beiden live mitzuerleben, dabei zu sein. Egal, ob es zu Zeiten von Elia ist oder auch Jesus. Den Jüngern versicherte Jesus damals, dass sie es besser haben als die Propheten, die den Messias, seine Taten und die Botschaft zu erleben wünschen. Und ich denke, Jesus würde uns heute auch versichern, dass wir zu unseren Zeiten Zeugen der Wirkung des Heiligen Geistes sind. Der Heilige Geist ist gekommen, um das zu vollenden, was Christus begonnen hat, das große Werk der Erlösung zu Ende zu bringen. Und darauf haben wir eine Garantie. Denn der Heilige Geist ist uns als Pfand gegeben worden. Das bedeutet, dass Jesus auf jeden Fall zurückkommen wird. Er wird das Pfand nicht zurücklassen. Er wird zurückkommen und nimmt uns, seine Gemeinde, damit wir dort sind, wo er ist. Dazu müssen wir uns der Führung des Heiligen Geistes anvertrauen, den wir dem, wie er uns durchs Leben führt. Sein Handeln beginnt schon vor dem Entschluss, unser Leben mit Jesus zu gestalten. Er zeigt uns aus eigener Kraft, bin ich nicht in der Lage, in Gott, den himmlischen Vater und in Jesus den Weg zum Vater erkennen. Die Entscheidung, mein Leben mit Jesus zu bestreiten, ist eine sehr persönliche Entscheidung. Und deshalb handelt auch der Heilige Geist in erster Linie an jedem persönlich. Er zeigt den Menschen ihre Berufung. Und die Existenz des Heiligen Geistes ist schon von Beginn an festgelegt. Ohne den Heiligen Geist wäre nicht nur der dreieinige Gott unvollständig, sondern auch der Erlösungsplan würde lückenhaft sein. Für uns heute ist der Heilige Geist von größerer Bedeutung als je zuvor. Der Heilige Geist will uns, will für mich mehr als die Gaben sein, die er schenkt. Er will die Kraft und der Friede in mir sein, wenn es um mich stürmt und tobt und ich mal auch müde werde. Er ist der, der mich immer wieder auf Jesus hinweist. Ihm will ich in meinem Leben mehr und mehr vertrauen. Amen.